Dieser Podcast wurde von Sanofi produziert und richtet sich ausschließlich an Fachkreisangehörige.
Lieber Herr Aigner, ich freue mich, dass wir hier zusammenkommen sind und uns um gastrointestinale Symptome bei Morbus Fabry kümmern. Ich heiße Anton Gillissen, komme aus Münster in Westfalen.
Hallo, auch von meiner Seite. Elmar Aigner ist mein Name. Ich komme aus Salzburg, bin dort an der Universitätsklinik für Innere Medizin 1 tätig, bin eben Gastroenterologe und bin zu den lysosomalen Speichererkrankungen über die Diagnose von einigen anderen Erkrankungen gekommen und darüber dann auch in die Betreuung von Fabry-Patienten. Und diese Erkrankungen haben mich zunehmend begeistert.
Ja, wir haben als Gastroenterologen den Blick halt sowieso von anderen Krankheiten kommen und eine der Botschaften heute könnte sein, dass wir ein systematisches Vorgehen bei der Diagnostik der Beschwerden, aber wie auch bei der Therapie favorisieren und vielleicht etablieren können. Wir haben neue Leitlinien zur Behandlung und Diagnostik des Reizdarmsyndroms. Und wie viele Kolleginnen und Kollegen feststellen können, ist das Reizdarmsyndrom eigentlich ein Dachbegriff für eine ganze Menge von etiologisch nicht immer sauber definierten abdominellen Beschwerden. Und das passt ganz gut zu den Beschwerden, die die Fabry-Patienten vielfältig bringen. Also wenn ich so überlege, welche Symptomkomplexe Fabry-Patienten an den Tag bringen, das fängt von Bauchschmerzen an, die irgendwie diffus sind. Dann wird aber auch Durchfall, Diarrhoe berichtet, Verstopfung, manchmal quälend, anfallsartig, manchmal chronische Beschwerden. Und so richtig fassbar ist dann häufig nichts und die Patienten fühlen sich alleingelassen. Wie sehen Sie das?
Ja, ich denke auch, dass die unspezifische Natur der Beschwerden bei Fabry-Patienten es auch leicht machen, sie zu übersehen und sie auch einem Fabry schlussendlich zuzuordnen. Selbst bei einer bekannten Diagnose eines Morbus Fabry werden sie oft nicht der Erkrankung zugeordnet. Und diese Schwierigkeit ist besonders belastend für Patienten und auch, glaube ich, eine Schwierigkeit für behandelnde Mediziner.
Mhm. Glauben Sie, dass man mit der Pathophysiologie der Stoffwechselstörung Fabry so ein bisschen auch die Ursache erklären kann? Wir sind ja immer auf der Suche nach pathophysiologischen Mechanismen, die erklären können, warum gerade Fabry-Patienten Bauchschmerzen haben und andere Speicherkrankheiten-Patienten vielleicht gerade nicht.
Wie Sie ja schon erklärt haben, ist der Symptomenkomplex der gastrointestinalen Beschwerden bei Fabry-Patienten sehr breit. Also wir haben Völlegefühl, einerseits gleichzeitig Übelkeit und Erbrechen, dann auch Motilitätsstörungen wie Durchfall und Obstipation als mögliche Manifestationen. Und diese Schwierigkeit ist durchaus im Zusammenhang mit der Pathophysiologie auch zu sehen. Und ich denke, dass man da diese vielfältige Natur des Morbus Fabry anhand der intestinalen Beschwerden sogar sehr gut erklären kann. Mhm, ja. Und einerseits haben wir eine Erkrankung, die Nervenzellen betrifft. Und wir haben sehr viele Nervenzellen im Darm. Wir sprechen vom viszeralen, enterischen Nervensystem. Und dieses Nervensystem ist verantwortlich einerseits für die Schmerzwahrnehmung in unserem Gastrointestinalbereich, aber auch für die Regulation der Motilität. Und man kann sich vorstellen, bei einem Morbus Fabry, der direkt Nervenzellen betreffen kann, durch die Einlagerung von Globotriazylceramid, dass das zu einer Störung eben all dieser Funktionen des enterischen Nervensystems auch führen kann. Also wir haben dadurch erklärt Schmerz- und Motilitätsstörungen. Und darüber hinaus ist Morbus Fabry auch eine Erkrankung der Endothelzellen. Und Endothelzellen bedeutet Gefäße. Und diese Gefäße sind im Darm ebenso wichtig, weil es unterm Strich zu Durchblutungsstörungen führen kann. Und Durchblutungsstörungen im Darm können sich einerseits wieder durch Schmerzen, aber auch durch tatsächliche trophische Störungen, durch Störung des Gewebes schlussendlich auch manifestieren. Und ich denke, als dritten wichtigen Punkt muss man in Betracht ziehen, dass die Muskulatur, glatte Muskulatur selber betroffen sein kann. Und auch das ist ja im Darm ein wichtiger Punkt. Also wir haben darüber durchaus mehrere Symptome, die sich aus der Pathophysiologie bei Morbus Fabry erklären.
Wenn wir in den Leitlinien schauen, wie da die Synopsis der pathophysiologischen Ursachenerklärung für Reizdarmsyndrom versucht wird zusammenzufassen, finden wir die ganzen Dinge, die gerade Sie erwähnt haben, genauso. Einerseits eine neuropathische Komponente, eine ischämische oder eine Durchblutungskomponente, eine muskuläre Komponente, die in unterschiedlicher Ausprägung da ist. Ich denke nur immer dran, dass wir zum Beispiel die proinflammatorischen Zytokine, vor allen Dingen IL-6, ja vermehrt erhöht messen bei Patienten mit Reizdarmsyndrom, ebenso wie bei Fabry-Patienten. Mhm. Sodass wir die gemeinsame Ursache oder eine ähnliche Ursache durch chronische Inflammation schon vermuten müssen und dürfen. Mhm. Und dann die klinische Ausprägung mag durchaus unterschiedlich sein, aber wenn ich zum Beispiel daran denke, dass bei Reizdarmpatienten die Symptomatik häufig nach einem chronischen Infekt oder nach einem Infekt anfängt, typischerweise Reisediarrhoe, kommen sie wieder und haben fortan den Rest ihres Lebens Bauchweh. Das sind Mechanismen, die sehr, sehr ähnlich sind beim Reizdarmsyndrom wie bei den abdominellen Beschwerden des Fabry. So wie wir es gerade gesagt haben, es ist halt unterschiedlich ausgeprägt, obwohl es die gleiche genetische Komposition ist, die da ist, ist die klinische Ausprägung sehr unterschiedlich. Und wir müssen konstatieren, dass die abdominellen Beschwerden bei vielen unserer Fabry-Patienten schon da waren, bevor die Diagnose gestellt wurde. Schon da waren, bevor andere Organmanifestationen an Herz und Niere richtig manifest worden sind, waren die Bauchschmerzen. Mhm. Sind immer missdeutet worden, hausärztlich behandelt oder ignoriert worden. Und man findet dann auch keine Ursachen, wenn man koloskopiert und Proben entnimmt. Das sieht alles ganz normal aus. Und wir Gastroenterologen füllen diese Schublade von Reizdarmpatienten natürlich ganz schnell mit solchen Patienten, wenn man dann nicht weitergeht. Wir, glaube ich, müssen sehr viel sensibler werden bei Patienten, die im familiären Umfeld von diagnostizierten Fabry-Patienten sind. Und das als Hinweis nehmen, auch nachzugucken, wie überhaupt die Umfelddiagnostik sinnvoll ist bei solchen Patienten. Es hat sich bewährt, wenn denn nun Patienten mit der Diagnose Fabry unter Therapie sind, dass wir hier ein systematisches Vorgehen machen. Wir haben in unseren Leitlinien festgeschrieben, wie das diagnostiziert wird. Dazu gehört in der Regel einmal eine Gastroskopie und Koloskopie, also Magen- und Darmspiegelung, bei der Proben entnommen werden sollten. Da sind auch andere Tests erforderlich, Blutuntersuchungen, auch auf Schilddrüsenhormone, Stuhluntersuchungen, auf Bauchspeicheldrüsenenzyme und anderes, die uns sehr gut ausschließen lassen, dass andere Organerkrankungen vorliegen. Denn wer einen Fabry diagnostiziert hat und Bauchschmerzen hat, der darf auch andere Krankheiten leider haben. Man kann auch Läuse und Flöhe haben, sagen wir so scherzhaft häufig. Die ordentliche Diagnostik, die sich an die Leitlinien vom Reizdarmsyndrom orientiert, ist, glaube ich, hier ganz sinnvoll. Und ich glaube, da sind wir als Gastroenterologen gefragt, wenn der Fabry-Patient auch unter der Obhut eines anderen Fachkollegen, zum Beispiel aus der Nephrologie, wie es häufig der Fall ist, generell betreut ist, dann sollten wir einmal diese Diagnostik machen. Denn das Reizdarmsyndrom ist kein akutes Bauchschmerzsyndrom, sondern eine chronische Erkrankung, die viele Jahre schon besteht in den meisten Fällen und bei der dann häufig nur partiell Diagnostik durchgeführt worden ist. Das muss einmal gründlich gemacht werden. Für uns ist in den Leitlinien auch wichtig, dass wir Wert darauf legen, dass Doppeluntersuchungen vermieden werden, dass man also nicht die dritte und vierte Darmspiegelung macht, weil der Bauch so weh tut, sondern wenn das einmal ordentlich gemacht ist mit Probenentnahme auch aus dem terminalen Ileum, dann ist das schon in Ordnung und dann muss man das nicht wiederholen. Das gleiche gilt für die Magenspiegelung mit Probenentnahme aus dem Dünndarm. Diese Diagnostik, wenn einmal komplett, hilft uns auch, die Diagnose der Fabry-assoziierten abdominellen Beschwerden richtig festzuzurren, dass das klar ist, dass es nichts anderes ist. dann kann man sich auch auf die Therapie konzentrieren. Und auch da haben uns ja die Leitlinien ganz schöne Dinge zur Hand gegeben. Viele wundern sich, dass die Fernsehwerbung voll ist mit Reizdarm und Medikamenten, die zur Behandlung des Reizdarms Einsatz finden. Wie kommt das? Weil wir in den Leitlinien, in den jüngsten Leitlinien jetzt auch Phytopharmaka aufgenommen haben, die zugelassene Therapieformen sind, wie ätherische Öle, Pfefferminzöle und andere oder auch andere Substanzen, Probiotika und Präbiotika, die nachgewiesenermaßen hilfreich sein können bei Symptomen, wie Sie sie auch bei Fabry kennen. Und auch das gehört in die Hand eines erfahrenen Gastroenterologen in der Behandlung der abdominellen Symptome des Morbus Fabry. Da hat jeder auch seine eigenen Armamentarien, die er so, Pfeile im Köcher, die er so nutzt, oder?
Ich denke, das Wichtige ist, dass wir wirklich hier die symptomatische Therapie voll ausschöpfen und uns mit allen Möglichkeiten der symptomatischen Therapie soweit als möglich auch den Patienten anbieten. Und darüber hinaus ist aber auch wichtig festzustellen, dass grundsätzlich die Enzymersatztherapie auch gezeigt ist, dass sie wirksam ist, genauso wie die Chaperone-Therapie. Also grundsätzlich sind die Therapieformen, die kausal für Morbus Fabry sind, auch für die intestinalen Beschwerden eines Morbus Fabry wirksam. Und ich finde den Hinweis mit dem Reizdarm von Ihnen besonders wichtig und denke, dass das wirklich ins Bewusstsein auch der Ärzte kommen muss, dass Reizdarm voraussetzt, dass wir auch einen Morbus Fabry ausgeschlossen haben. Und erst dann sollte tatsächlich die Diagnose eines Reizdarms auch mit Sicherheit gestellt werden.
Neueste Entwicklung, die auch schon ein paar Jahre auf dem Weg ist, halt die Erkenntnis, dass das Darmmikrobiom eine Rolle spielt bei den Beschwerden des Bauches, die auch bei Fabry-Patienten ja so häufig mit Darmkeimen assoziiert werden. Und auch da haben wir in unserer Fachgesellschaft eine klare Einstellung zu. Es gibt sehr wohl pro- und präbiotische Therapeutika, bei denen gezeigt worden ist, dass sie helfen können, aber eine echt zugelassene Therapie gibt es nicht mit Pro- und Präbiotika. Erst recht nicht durch die FMT, die salopp Stuhltransplantation genannte Versuch, das Mikrobiom drastisch zu ändern. Die ist nur für eine Indikation zugelassen. Das ist eine seltene Clostridieninfektion. Aber für das Reizdarmsyndrom oder Fabry sollte man zurückhaltend sein mit jeglicher Therapie, die das Darmmikrobiom fokussiert, weil da die Datenlage überhaupt noch nicht so weit ist, dass wir eine gezielte Therapie empfehlen können. Da möchten wir die Patienten auch gerne an die Hand nehmen und sie bitten, das mit ihrem Arzt zusammen zu planen. Man kann da sehr viel Geld für unnützes Zeug ausgeben.
Was, glaube ich, auch wichtig ist, ist wirklich ein Bewusstsein des Patienten selber, welche Nahrungsmittel nicht vertragen werden. Das ist sehr individuell. Und was auch darüber hinaus noch wichtig ist, ist auch Nahrungsaufnahme anzupassen an die verschiedenen Beschwerden, die vorliegen. Oft helfen kleinere Mahlzeiten eher häufiger am Tag und die Beschwerden werden gemildert, weil große Mahlzeiten schlecht vertragen werden können. Und ich denke, also auf solche Kleinigkeiten unter Anführungszeichen ist durchaus wichtig, beim einzelnen Patienten einzugehen.
Wir haben dadurch, dass die Krankheit des Reizdarmsyndroms so häufig ist, haben wir sehr viel Erfahrung mit verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten. Und die Säulen der Behandlung abdomineller Beschwerden im Reizdarmsyndrom sind drei. Das eine ist die Diätetik. Ernähren Sie sich richtig als Fabry-Patient mit Bauchschmerzen? Wir empfehlen sehr häufig die sogenannte Low-FODMAP-Diät. Was sind FODMAPs? FODMAPs sind schwer verdauliche Ballaststoffe, die in vielen Nahrungsmitteln drin sind, die man konsequent 14 Tage meiden sollte. Es gibt Hilfsmittel im Internet und als Bücher zu kaufen, wie man Low-FODMAP-Diät konsequent 14 Tage, 3 Wochen einhält, um zu sehen, ob es hilft, um sich dann nach und nach an eine verträglichere Diät wieder heranzutasten. Also Ernährung ist die eine Säule. Die zweite Säule ist die Psychotherapie. Machen wir uns nichts vor. Chronisch-abdominelle Beschwerden brauchen eine unterstützende Behandlung der Psyche der Patienten. Gerade chronisch kranke, abdominell kranke Patienten, die zum Beispiel unter einer heftigen Diarrhoe oder Obstipation mit Schmerzen leiden, bedürfen der Unterstützung auch in der Psychotherapie und psychologischen Unterstützung. Und das dritte ist die medikamentöse Unterstützung, die wir eben schon angesprochen hatten, durch Medikamente, die zum Beispiel bei der Diarrhoe Loperamid sein könnten, bei der Obstipation verschiedene Formen von Ballaststoffen, aber Kave, auch das ist nicht so einfach anzuwenden und da gibt es kein Schwarz-Weiß, sondern der erfahrene Arzt, die erfahrene Ärztin sollte mit dem Patienten die individuelle Therapie ausbaldofern. Ja, wir freuen uns, wenn wir Beitrag leisten konnten bei dieser doch so wichtigen Erkrankung. Thank you.